Wir sind The Sirens Collective. True Crime. Nur nicht so weit weg, nicht so lange her, nicht so abstrakt. Wir haben ein Archiv gegründet, das ihr unter www.thesirenscollective.com findet. Wir wollen die Dunkelziffer sichtbar machen, die unsere alltäglichen sexualisierten Übergriffe beschreibt. Wir wollen laut sein, Sirenen sein, lernen, aufeinander zu achten und lernen, wie wir unsere eigenen Grenzen setzen. Wir sprechen mit Menschen, die sich in ihrem beruflichen Alltag mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzen, sprechen mit Betroffenen und teilen unsere eigenen Erfahrungen und unseren Weg durch unser krankes System.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Sirens Collective, der Podcast. Wir sind wie immer da. Mein Gegenüber ist Kim.
Hallo Lisa, schön dich zu hören heute.
Richtig schön. Auch heute bleiben wir nicht zu zweit. Wir haben nämlich Besuch. Wer ist heute da?
Yes, wir haben heute Sibylle Faeser bei uns als Vertreterin für Medica Mondiale. Sibylle ist seit 2016 Geschäftsführerin für Programme und Strategien bei der Frauenrechts- und Hilfsorganisation mit Sitz in Köln. Weltweit werden Hilfsprojekte für Frauen und Mädchen organisiert und unterstützt, die von sexualisierter Kriegsgewalt betroffen sind. Sibylle ist ausgebildete Journalistin und studierte Sozialarbeiterin. Nach ihren ersten beruflichen Erfahrungen verbrachte sie einige Zeit in Brasilien und arbeitete von 1992 bis 1998 in verschiedenen pädagogischen und kulturellen Projekten. Zum Beispiel gründete sie eine Frauenselbsthilfegruppe in der Favela Peña in Monte Azul. Zurück in Deutschland arbeitet Sibylle Faeser als freie Journalistin, bevor sie 2001 zu Medica Mondiale kommt. Zunächst verantwortlich für die Projekte im Kosovo, später begleitet sie die Arbeit von Frauenrechtsorganisationen in der Demokratischen Republik Kongo, in Liberia sowie Afghanistan und Irak. Sie kennt die Arbeit der Organisation aus allen Perspektiven und hat enge Verbindungen und Kontakte in fast alle Projekte. Normalerweise verzichten wir in unserem Podcast hier auf explizite Triggerwarnungen in der Vorstellung, aber für diese heutige Folge machen wir eine Ausnahme. Bitte sei dir im Klaren darüber, dass unsere heutige Folge im Gespräch mit Sibylle sich um Krieg, Gewalt, sexualisierte Gewalt und Traumata drehen wird. Wir schauen uns heute an, wie die Organisation genau hilft, an welchen Stellen es Hilfe braucht und welchen Situationen Frauen auf der Welt ausgesetzt sind, vor allem in Kriegsgebieten. Sibylle, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst und dich unseren Fragen stellst und hoffentlich ganz viel erzählst, was ihr so Schönes macht.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein und an eurem tollen Projekt mitwirken zu können.
Genau, erzähl uns einmal, wenn du das beschreibst, die Menschen, die vielleicht noch nichts von euch gehört haben, wer ist Medica Mondiale?
Ja, wir sind eine Kölner feministische Frauenrechts- und Hilfsorganisation, die mittlerweile in 4 Regionen weltweit arbeitet. Das ist in Afrika, Westafrika, in Sierra Leone und Liberia. Wir arbeiten in der Region der großen Seen Afrikas. Das ist Ruanda, Uganda, die Demokratische Republik Kongo und in Burundi. Wir arbeiten im Nordirak, in Kurdistan. Und wir haben oder arbeiten mit Partnerorganisationen zusammen auch in Afghanistan. Und wir arbeiten nach wie vor in Südosteuropa, auf dem Balkan, wo die Organisation 1993 gegründet wurde durch Dr. Monika Hauser, die 2008 auch für diese Arbeit den alternativen Nobelpreis gewonnen hat. Und in dieser Region arbeiten wir in Serbien, in Kroatien, in Bosnien und im Kosovo. Und da kann ich nachher vielleicht noch was dazu erzählen, warum das auch notwendig ist, so langfristig in Regionen zu arbeiten. Und was wir tun ist, wir arbeiten eigentlich in 3 Feldern, würde ich sagen. Das eine Feld ist, dass wir Frauenorganisationen, feministische Organisationen unterstützen, Gewalt zu verhindern, soweit das geht. Das heißt, dass diese Organisationen sehr viel politische Arbeit auch machen, Gewaltschutzkonzepte entwickeln, Frauen und Mädchen unterstützen, sich zu wehren. Dann arbeiten wir in dem Feld direkte Unterstützung für Frauen und Mädchen. Das heißt, mit einem ganzheitlichen Ansatz, also viel so psychosoziale und Traumaarbeit, aber auch die Unterstützung der Frauen und Mädchen beim Zugang zu Gesundheitssystemen, bei juristischen Fragen oder auch beim Zugang zu Rechtsberatung, aber auch bei einkommensschaffenden Maßnahmen. Mhm. Und das dritte Feld ist, wir nennen das feministische Aktion stärken. Das ist, dass wir sozusagen Frauenrechtsorganisationen in diesen Regionen dabei unterstützen, stark zu sein, ihre Arbeit gut machen zu können, vielleicht auch für die Aktivistinnen etwas Self-Care, also Selbstfürsorge zu betreiben, dass sie gut ihre politische Arbeit machen können und dass Organisationen eigentlich gestärkt da sind. Das ist sozusagen der große Rahmen, in dem wir arbeiten. Und unser ganz spezifisches Thema ist eben sexualisierte Kriegsgewalt. Mhm.
Da möchten wir auch jetzt gleich näher noch drauf eingehen. Wie viele Menschen arbeiten bei euch?
Bei uns arbeiten mittlerweile etwa 80 Frauen hier in Köln. Das sind von Werkstudentinnen bis zu Projektreferentinnen, Frauen in der Öffentlichkeitsarbeit, im Fundraising, in der Evaluation unserer Programme und Projekte, in den Finanzen. Und wir haben zwei Büros im Ausland. Wir haben ein Büro im Nordirak, in Dohuk, im Kurdistan, und ein Büro in Burundi. Mhm. Aber, und dafür, da kann ich nachher noch mehr dazu erzählen, wir können diese Arbeit eben nur machen in einem großen Verbund mit feministischen und Frauenrechtsorganisationen, die in all diesen Regionen, die ich gerade aufgezählt habe, direkt mit Frauen und Mädchen zusammenarbeiten. Da haben wir mittlerweile über 50 Partnerorganisationen, mit denen wir zum Teil schon seit 20 oder 30 Jahren zusammenarbeiten.
Wow. Okay. Wie lange bist du schon mit dabei?
Ich bin 2001 eingestiegen, da waren wir wirklich noch klein, da waren wir in Köln auch nur 12 Frauen, kleine Gruppe an Frauen und auch nur wenige. Da haben wir damals nur im Senica in Bosnien gearbeitet und im Kosovo gerade begonnen. Und in der Zeit, in der ich da war, starteten wir dann auch eben mit der Arbeit in Afghanistan, mit der Arbeit in Liberia, mit der Arbeit in der Demokratischen Republik Kongo und nach kamen all die anderen Regionen dann mit dazu.
Hast du am Anfang schon gedacht, dass es mal so groß wird, dass so viele dazukommen und so viele neue Projekte gemacht werden? Wie war das Gefühl am Anfang so für dich, als ihr damit angefangen habt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass uns das so bewusst war. Ich glaube, wir waren so im Doing, also im Tun und im Handeln und Aufbauen und Agieren, dass wir uns damals tatsächlich noch nicht so strategische Gedanken gemacht haben, wo wollen wir als Organisation mal hin, welche Region wollen wir irgendwie noch unterstützen, sondern es war eher sozusagen, jetzt stand es an, Bosnien weiter zu unterstützen, im Kosovo, unser Projekt aufzubauen, mit dem wir Frauen, die damals vergewaltigt wurden, unterstützt haben. Und ich glaube, das war noch nicht so die große Perspektive. Das kam nach und nach dazu.
Okay. Ich muss euch unbedingt eine kleine Randnotiz geben, die mir sofort in den Sinn kam, als du gerade gesagt hast, dass die Gründerin sogar einen Friedensnobelpreis gewonnen hat oder einen alternativen Nobelpreis.
Genau.
Und wusstet ihr, dass die Nobelpreisauszeichnungen für Frauen viel, viel, viel kleiner sind als die für Männer? Die Anstecknadel. Das ist schon wieder ein Highlight. Genau, das ist mir nur kurz in den Sinn gekommen. Aber dann lass uns doch da gleich richtig einsteigen. Wenn du von sexualisierter Kriegsgewalt sprichst, was bedeutet das?
Also sexualisierte Gewalt Kriegsgewalt ist sexualisierte Gewalt, die im Kontext von Kriegen oder bewaffneten Konflikten stattfindet. Und das können sowohl Vergewaltigungen sein durch zum Beispiel Militärs oder bewaffnete Milizen, einzelne Täter, aber auch Gruppenvergewaltigungen kommen häufig vor, zum Teil auch mit Waffen, mit Stöcken, mit Objekten. Es können aber auch andere Arten sexualisierter Gewalt sein, zum Beispiel das erzwungene Entkleiden an Checkpoints, auf der Flucht. Mhm. Es kann sowas bedeuten wie Zwangsprostitution im Kontext von Kriegen. Ein Beispiel, das, glaube ich, viele kennen, auch von euren Hörerinnen sicherlich, sind die sogenannten Comfort Women, die Trostfrauen, das meist koreanische Frauen, die vom japanischen Militär in Zwangsbordelle gesteckt wurden im Zweiten Weltkrieg. und dort von japanischen Soldaten in den Zwangsbordellen vergewaltigt wurden. Zwangsverheiratung, sexuelles Versklavung, wie wir es jetzt zum Beispiel vom IS kennen in Syrien und im Irak, von den jesidischen Frauen. Genau, das ist sozusagen, genau, also es ist ein großes Ausmaß an sexualisierter Gewalt, das im Krieg und Kontext das eben immer wieder verschiedene Formen nimmt. Es war über Jahrhunderte, eigentlich wurde das so als Nebenerscheinung des Krieges einfach so hingenommen und hat überhaupt nicht viel Aufmerksamkeit bekommen. Also dieses Wortpaar Plünderungen und Vergewaltigungen kann man auch in alten Texten immer wieder lesen. Es ist so alt, wie die Kriege sind. Also es gab auch schon bei Homer das Versprechen, die Griechen, die, wenn sie Troja denn einnehmen, dann nehmen sie gleichzeitig auch die Körper der Trojanerinnen in Besitz. Genau, in so alten Texten findet man das eben auch. Und es galt einfach als ganz normaler Kollateralschaden, beziehungsweise wurde gar nicht wahrgenommen als Verbrechen. Und heute, auch durch den Kampf von vielen Feministinnen weltweit, gilt jetzt sexualisierte Kriegsgewalt, wird oft jetzt sozusagen auch medial als Kriegswaffe und Kriegsstrategie dargestellt. Und es war wirklich eine wichtige Errungenschaft, dass das so viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich glaube, 1993, als wir gestartet haben, gab es ein einziges Buch zu dem Thema. Mittlerweile, wenn man das googelt, gibt es wirklich ganz, ganz viel Forschung. Umso schlimmer, dass es nach wie vor so prävalent ist überall. Aber was wir jetzt bemerken, ist, dass dadurch, dass es jetzt immer als Kriegswaffe und Kriegsstrategie konnotiert wird, lenkt es auch ein bisschen davon ab, dass es im Grunde genommen eine Form der Gewalt ist, die auch in sogenannten Friedenszeiten stattfindet. Also das ist ja das Thema, mit dem ihr euch auch beschäftigt und wo ihr dieses fantastische Archiv auch anlegt. Und ich habe da mal so durchgelesen, es ist ja eine Vielzahl an sexualisierten Übergriffen, Vergewaltigungen, die Frauen auch hier bei uns und weltweit in sogenannten Friedenszeiten erleben. Ja. Und ich glaube, dass sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe und Kriegsstrategie, ja, das kommt vor. Das kommt vor allem zum Beispiel im Kontext ethnisierter Konflikte vor, wo es darum geht, ganze Gemeinschaften zu zerstören, Vertreibung, Angst, Schrecken. Also da war jetzt aktuelle Beispiele zum Beispiel Butscha, ne, in der Ukraine, wo das geschehen ist, oder auch die Angriffe der Hamas am 7. Oktober, wo so ganz strategisch als Kriegswaffe sozusagen eingesetzt wird. Aber wir als Feministinnen wissen halt, das entsteht nicht im luftleeren Raum. Und wenn es so geframed wird, nur als Kriegswaffe oder als Strategie, dann impliziert es, dass es immer irgendeinen Befehlshaber gibt, der sagt, das ist die Strategie, ihr müsst jetzt die Frauen vergewaltigen, das ist jetzt sozusagen unser Kriegsziel. Und das ist aber manchmal überhaupt nicht der Fall, sondern es sind einfach oft in kriegerischen Kontexten sehr viele Gelegenheiten da für Männer, Frauen zu vergewaltigen, weil Polizei, Justiz, weil da vieles nicht funktioniert, was sonst funktioniert, die sonstigen Schutzmechanismen nicht funktionieren und es einfach die Gelegenheit gibt, zu vergewaltigen. Und dieser Ausnahmezustand sexualisierte Kriegsgewalt als Kriegsstrategie impliziert ja praktisch, dass es sozusagen immer nur im Kontext von Kriegen passiert und ein Ausnahmezustand ist. Und das habe ich ja gerade schon gesagt, es passiert halt in sogenannten Friedenszeiten auch. Und es kann halt einfach auch nur deshalb funktionieren, weil wir auch in den Friedenszeiten sozusagen Geschlechterstereotype haben und Bilder von Frauen und Männern, die im Krieg eben sozusagen dann strategisch eingesetzt wurden. Ja. Ich könnte euch da auch mal ein Beispiel nennen, oder?
Ja, unbedingt.
Ja, total gerne. Ich habe gleich auf jeden Fall noch eine Frage, aber gib uns erstmal das Beispiel.
Genau, also wir haben mal untersucht während des Zweiten Weltkriegs, was da auch für Bilder transportiert wurden an jeweils die gegnerischen Männer, die kämpfenden Männer der gegnerischen Kriegsparteien, weil das eben immer sehr, immer sozusagen mit einer Botschaft an den gegnerischen Mann verbunden ist. Zum Beispiel gab es so ein Bild von einer blonden Amerikanerin und einem kleinen, wirklich sehr überzeichnet dargestellten japanischen Mann, der diese blonde Frau über seine Schulter wirft und mit ihr sozusagen wegrennt. Und das war sozusagen eine Botschaft an die amerikanischen GIs und die amerikanischen Kämpfer, do fight properly, sonst passiert das. Du musst dein Land verteidigen, sonst wird deine Frau von den Japanern abtransportiert. Mhm. Oder ein anderes Bild, das ein bisschen ähnlich ist, also eine ähnliche Botschaft vermittelt, war, das haben die Nazis abgeworfen, um die Kampfmoral der amerikanischen Truppen und der englischen und französischen Truppen zu unterminieren. Und das war ein Bild von einem wirklich sehr überzeichneten und als jüdisch gezeichneten Mann, also so diese Karikatur mit so, der bei einer schönen Amerikanerin auf dem Bett saß und es hieß, Ami, go home, weil sonst wird deine Frau fremdgehen und womöglich sogar noch mit einem jüdischen Menschen.
Wow. Hm.
Genau. Und warum funktioniert das so gut? Das funktioniert eben als Botschaft jeweils an die anderen Männer, weil wir auch in Friedenszeiten diese Geschlechterstereotype sozusagen konstruieren von der friedliebenden Frau und dem kämpferischen Mann, der zu beschützenden Frau am Herd und heim und her und der starke, aggressive, kämpferische Mann. Und weil diese patriarchalen Vorstellungen eben bei uns allen immer noch nach wie vor irgendwo in den Köpfen sind, kann das so funktionieren, dass damit sozusagen an den Gegner Botschaften gesendet werden, ihr könnt eure Frauen überhaupt nicht beschützen. Das ist jetzt so ein Beispiel, wie das instrumentalisiert werden kann, das Thema.
Ja, ich habe mich eben gefragt in deinen Ausführungen, wir haben ja gerade mehrere aktive Kriegsgebiete auf der Welt und bedeutet das dann in dem Moment, wo ein Krieg ausbricht, werdet ihr aktiv, weil ihr schon wisst, da wird was passieren oder werdet ihr sozusagen gerufen?
Also wir haben irgendwann mal gesagt, wir wollen uns auf die Gebiete konzentrieren, wo wir bereits Partnerschaften haben, wo wir feministische Organisationen kennen, die aktiv sind. Und das sind eben viele Gebiete, wie zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo, die sind nicht wirklich Nachkriegsgebiete, sondern da kommen und gehen die Konflikte, beziehungsweise im Kongo herrschen die Konflikte ja schon seit mehr als 30 Jahren vor. Und wir wollen uns sozusagen auf Regionen fokussieren, in denen wir uns auskennen und wo wir Partnerorganisationen haben, die da schon arbeiten zu dem Thema. Aber natürlich im Laufe der Zeit sind so eben auch die Länder dazugekommen, von denen ich vorhin gesagt hatte. Afghanistan gab es auch feministische Frauen, die uns gesagt haben, ihr müsst hier was tun, bitte kommt. Liberia ebenso, ne? Also praktisch ganz kurz, unmittelbar nach dem Krieg, kam an uns die Anfrage, es wurden so viele Frauen im Bürgerkrieg oder im Krieg dort vergewaltigt, ihr müsst kommen und was tun. Und jetzt zum Beispiel Ukraine ganz aktuell, da hatten wir einfach auch bisher keine Partnerorganisationen oder wir haben einfach dort bisher nicht gearbeitet und uns haben dann ein Frauenunterstützungsnetzwerk hat uns angefragt, ob wir diejenigen Frauen, die dort mit normalerweise in so Frauenhilfsstrukturen arbeiten, in der Ukraine oder in Polen, die hatten jetzt auf einmal nicht nur die Frauen, die häusliche Gewalt erlebt haben, interfamiliäre Gewalt erlebt haben, sondern die hatten auf einmal mit Frauen zu tun, die aus Butscha oder aus anderen Kriegsgebieten im Osten der Ukraine geflohen waren und fühlten sich überfordert, fachlich mit diesen schweren Kriegstraumata zu arbeiten und waren auch selber zum Teil total am Limit ihrer Kräfte. Ja. Und so haben wir dann jetzt sozusagen Online-Kurse für die angeboten, wo es sowohl um eine Art Weiterbildung geht, aber auch einen Raum für die Aktivistinnen, sich untereinander zu vernetzen und miteinander zu sprechen über das, was mit was sie gerade umgehen müssen. Mhm. Und genau das haben wir jetzt zum Beispiel zur Verfügung gestellt.
Mhm. Und hast du denn das Gefühl, dass trotzdem diese Art der Waffe oder diese Art von Waffeneinsatz, so wie du das auch beschrieben hast, wie das oft gerechtfertigt wird oder beschrieben wird, ist das was, was auch bei der Gegenseite dennoch in aller Absurdität erfolgreich ist? Also ist das ein Einsatz, der die Gegenpartei dazu bringt, anders zu handeln?
Ja, natürlich, weil ja alle sozusagen diese Stereotype kennen, ne? Und wenn ich sozusagen die Frauen von einer Ethnie, sage ich jetzt mal so, oder einer Gruppe vergewaltige, zum Teil ja auch töte, aber auch vergewaltige, dann trifft es den innersten Kern von Gesellschaften, dann trifft es in das Familiensystem, dann trifft es auch sozusagen bei den gegnerischen Männern eben auch zu dieser Vorstellung, die Frauen sollten wir beschützen, und kann dann zum Beispiel zu Vertreibungen führen, dass man deswegen sozusagen die ganzen, sozusagen die Gruppen dann tatsächlich aus diesem Gebiet dadurch vertrieben werden. Oder dass sie eben Rache üben und sich rächen. Also das sind dieselben Kodizes, sage ich mal so, ne, die halt auf patriarchalen Strukturen in all diesen Ländern treffen. Und dadurch funktioniert es eben so gut.
Warum hören wir davon so wenig? Also warum ist es in klassischen Berichterstattungen, so wie der Tagesschau zum Beispiel, warum wird davon nicht erzählt, dass es sowas gibt?
Ich glaube, es wird mehr berichtet als noch vor Jahren und wird auch ernster genommen, das Thema, als noch vor Jahren. Und dennoch besteht oft die Gefahr, dass es bei diesem Thema zu Instrumentalisierungen kommt, dass man eben das Thema sexualisierte Gewalt nimmt, um bestimmte Volksgruppen oder Ethnien pauschal zu verurteilen. Da braucht man gar nicht ins Ausland gehen. Ich glaube, wenn wir hier schauen, auch zum Beispiel Kölner Silvesternacht, die sexualisierten Übergriffe hier bei uns in Köln, wurde das ganz schnell instrumentalisiert zu einer sozusagen, und die Geflüchteten waren diejenigen, die sozusagen, nur die Geflüchteten waren diejenigen, die unsere deutschen Frauen vergewaltigen. Das gab ja damals diesen wirklich unsäglichen, sage ich jetzt mal, Spiegel-Heading, also den Aufmacher beim Spiegel. Da war so eine schwarze Hand, die in den Körper der Frau hineingreift. Und das war eben, das wurde halt instrumentalisiert, das Thema, um gleichzeitig zu sagen, so ein Othering, sagen wir, so eine Ausgrenzung, das sind nur die anderen und das sind nicht unsere. Und das sehen wir ja jetzt auch bei der ganzen Diskussion auch, es wird immer sehr schnell, sind es die Geflüchteten, und stößt dann eben auch auf so einen anti-islamischen Reflex bei uns zum Beispiel.
Ja. Kommt ihr manchmal in die Situation, in Diskussion gehen zu müssen, und wie geht ihr damit um? Also kommt ihr da mit Fakten, mit Statistiken? Wie geht ihr gewappnet in Diskussionen?
Also wir haben natürlich inzwischen wirklich viele, viele Fakten. Wir sind jetzt nicht selber diejenigen, die zum Beispiel Zeuginnenberichte aufarbeiten oder so, aber da gibt's ja die großen Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch, deren Fakten können wir natürlich nutzen. Und in den Regionen, in denen wir Partnerorganisationen haben, haben wir natürlich dann oft auch erste Handinformationen eben von unseren Partnerinnen, die in diesen Kontexten arbeiten und bei denen die Frauen, die vergewaltigt wurden, auch in den Beratungszentren sozusagen, wo die hinkommen, in die Beratungszentren, und dann selber davon berichten.
Lass uns auf die Überlebenden schauen. Kannst du uns eine Folgentabelle von sexualisierter Kriegsgewalt mitgeben? Wie unterscheidet sich das? Gibt es einen Unterschied zu, ich würde das so übernehmen, wie du das sagst, sexualisierter Gewalt in Friedenszeiten?
Ja, es hat, glaube ich, ein bisschen ähnliche Muster, aber dann doch nochmal andere Verstärker, sag ich mal so. Also die Folgen sind physisch, psychisch und sozial. Und als physische Folgen von eben wirklichen Verletzungen, zum Beispiel an der Gebärmutter, chronische Schmerzen, Schlafstörungen, Angststörungen und so weiter. Also psychische Folgen sind dann eben Schlafstörungen, Übererregbarkeit, auch Depressionen, suizidale Tendenzen, Angststörungen und vor allem zerstörter Selbstwert auch. Und soziale Folgen sind eben Rückzug, Isolation, auch oft so Gefühlslosigkeit gegenüber dem Partner oder den Kindern. Und das kann eben auch tatsächlich transgenerational, wie wir wissen, ja auch weiterwirken. Ja. Genau, also das hat sozusagen auf all diesen Ebenen Folgen. Und was, glaube ich, im Kriegskontext noch dazu kommt, ist, dass eben die sehr, sehr lange anhalten, oft nicht die Möglichkeit besteht, in irgendeinem Kontext auch tatsächlich darüber zu sprechen, weil die Narrative vom Sieg dem entgegensprechen und da nicht erzählt werden darf, dass die Frauen vergewaltigt wurden, zum Beispiel. Es hat dann einfach so gesellschaftliche Narrative, in die dann die vergewaltigten Frauen nicht passen. Also ich habe ein so Beispiel, es gibt in Köln eine Beratungsstelle für alte Frauen, die traumatisierte oder sexualisierte Gewalt erlebt haben. Paula e.V. heißen die. Und da hat die Matti Böhmer, die Leiterin, das mal, finde ich, sehr anschaulich geschildert, dass sie in einem Altersheim hat sie gearbeitet, also im Seniorenheim. Und irgendwann mal wurde eine dieser Frauen, die dort auf dem Zimmer lag, sehr unruhig und fing an zu schreien. Und wie es oft der Fall ist, wurde sie dann halt sediert und fixiert. Und sie war damals, hat dort auch gearbeitet und ging dem nach und hat dann herausgefunden, dass diese Reaktion der Frau war eine Reaktion darauf, dass ihre Zimmernachbarin, die hatten sich das Zimmer geteilt, von einem amerikanischen Mann Besuch bekam. Und allein dieser Slang, dieses Amerikanische, hat bei ihr auf einmal ganz tief lang her, also jahrzehntelang zurückliegende Wunden wieder aufgerissen. Und sie hat so reagiert. Und das ist eben total wichtig zu wissen, dass die Folgen so langzeitig sind. Also PTSD natürlich auch, posttraumatische Belastungsstörung, aber eben einfach auch oft konnte sie mit niemandem darüber reden, war bekannt. Und deswegen ist es so wichtig, auch dass wir hier zum Beispiel auch in Deutschland sehr viel Aufklärung dazu betreiben, weil dann die Reaktion vielleicht von Ärztinnen, PflegerInnen eine andere sein kann, wenn so eine Frau auf einmal ihr Verhalten so ändert. Also das zu wissen, dass diese Frau im Zweiten Weltkrieg vergewaltigt wurde oder vergewaltigt hätte werden können, das ist dann zum Beispiel sehr wichtig, glaube ich, für die Arbeit. Und es zeigt eben, wie langfristig die Folgen sind. Wir haben gerade im Kosovo und in Bosnien auch Studien gemacht über Langzeitfolgen von sexualisierter Gewalt. Und das ist wirklich desaströs, wie viele Jahrzehnte sich das sozusagen mit Medikamentenmissbrauch und so weiter, wie lange es sich das hinzieht. Obwohl viele von diesen Frauen ja sogar Unterstützung bekommen haben durch unsere Partnerorganisation vor Ort.
Ich finde, auch hier in unseren friedlichen Gebieten ist es ja kaum ein Gesprächsthema, was Folgen von sexualisierter Gewalt und vor allem sexualisierter Kriegsgewalt sind. Also ich glaube, das ist, würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass da noch viel mehr drüber gesprochen wird und auch Berichterstattung gibt und auch in der Tagesschau, weil ja, wir wissen ja, was passiert, wenn wir nicht drüber sprechen, dann wird es irgendwann noch schlimmer und wenn wir das ignorieren, geht's halt nicht weg. Deswegen, wow, ich bin zutiefst beeindruckt von eurer Arbeit. Was sind noch Bedürfnisse von Überlebenden, wenn ihr jetzt vielleicht in einem Kriegsgebiet gerade seid oder was passiert dann direkt vor Ort?
Also ich glaube, das allererste ist Schutz und Sicherheit wiederherstellen, eine gewisse Art von Stabilität wieder zu erlangen. Und wir arbeiten eben mit einem Ansatz, den wir gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen entwickelt haben, der heißt Stress- und traumasensibler Ansatz. Der ist sehr niedrigschwellig, weil wir oft eben oder unsere Partnerinnen oft zum Beispiel in Dorfgemeinschaften wirklich sehr niedrigschwellig Zugang für Frauen möglich machen zu Hilfe. Und da geht es wirklich zuallererst darum, Sicherheit, Schutz, Stabilität, sich irgendwie wieder zu stabilisieren, wieder ein positives Selbstwertgefühl zu entwickeln, Selbstwirksamkeit zu erleben. Deswegen ist es für uns auch immer so wichtig, dass die Frauen, die Überlebenden, die Möglichkeit haben, sich gemeinsam so eine Art Selbsthilfegruppen oder in Gruppen zusammenzufinden, weil dieses Gefühl, es ist nur dir passiert, dadurch ein bisschen gelindert werden kann, wenn man erfährt, wie andere, dass es anderen ähnlich geht. Man kann sich zusammentun oder sogar auch gemeinsam dann in so Beispiel haben wir im Kongo, unsere Kolleginnen machen dann eben Gruppen mit den Überlebenden, wo die auch gemeinsam dann so ökonomische Projekte machen und sich gegenseitig dabei stärken, wieder ins Leben zu kommen und auch wieder Fuß zu fassen, genau.
Ich frage mich, wie erfahren Betroffene von euch im Kriegsgebiet?
Genau, das ist durch unsere Partnerorganisation, weil das sind ja Frauenorganisationen, Feministinnen, die vor Ort schon tätig sind und die haben oft so Systeme entwickelt, dass sie wirklich bis in kleinste Dörfer reichen, indem sie in Dörfern zum Beispiel sogenannte Dorfberaterinnen ausbilden. Das sind dann Frauen aus dem Dorf, die sozusagen, haben sie mal gesagt, we are your eyes and your ears in the community, also die sich sozusagen in den Communities für die Ansprechpartnerinnen sind für andere Frauen in den Communities, die sehr wohl darauf achten, was in den Communities an Gewalt passiert und die dann gemeinsam auch sehr spannende, finde ich manchmal, Aktionen gegen die Gewalt machen, die wir uns hier so gar nicht vorstellen könnten. Also ich habe gerade so ein Beispiel vor Augen aus Liberia, einem kleinen Dorf, Baytown, weit ab von der Hauptstadt in Liberia. Dort gab es eben, das war jetzt keine sexualisierte Kriegsgewalt, aber Nachkriegsgewalt, ein Mann, der jeden Abend seine Frau furchtbar verletzt hat. Und sie haben ihn dann vor die Dorfältesten zitieren. Und der ist da einfach nicht erschienen. Und was haben sie gemacht? Sie haben dann für, glaube ich, 3 oder 4 Wochen einen Kaufboykott organisiert, weil der hatte einen kleinen Laden. Und dann haben eben alle Frauen, die dort im Dorf waren, eben bei ihm nichts mehr gekauft. Und das so weit getrieben, bis er einfach irgendwie merkte, jetzt geht's ökonomisch nicht weiter. Ach, und dann doch vor die Dorfältesten kam. Und natürlich haben die gleichzeitig auch viel Aufklärungsarbeit mit den Dorfältesten betrieben, sodass als er dann praktisch vor sie kam, haben die Dorfältesten dann ganz klar die Botschaft an den Mann gegeben, das passiert nicht wieder. Ne? Also so diese Art von auch, sage ich mal, solidarisch sozialer Kontrolle, das sind zum Beispiel so Zugänge und Methoden, die können sich natürlich nur unsere liberianischen Kolleginnen vor Ort ausdenken, weil wir sind da viel zu weit weg und die finden einfach immer sehr schlaue Wege, um Frauen bestmöglich zu unterstützen.
Krass, geil, okay.
Ja, das war wirklich ein tolles Beispiel. Und so gibt's eben ganz viele so Beispiele. Im Kosovo haben wir mit Frauen gearbeitet, die eben nach dem Krieg auch Witwen waren und dort in ihren Großfamilien eigentlich so fast, ich würde sagen, fast wie Gefangene gehalten wurden. Also waren auch alle schwarz gekleidet, obwohl sie ganz junge Frauen waren. Und wenn man da im Kosovo in den Dörfern unterwegs war, hinter hohen Mauern sozusagen versteckt waren und kein Kontakt zu anderen oder wenig Kontakt zu anderen Frauen hatten. Und durch das, dass sie dann so peu à peu in die Landwirtschaftsgruppen integriert wurden, wo alle ein Interesse hatten, auch die Männer in den Familien, dass diese Frauen damit auch die Landwirtschaft betreiben und Geld generieren, hat sich in diesen Gruppen eben auch eine Art, ich sag mal, Widerstandsgeist etabliert. Und die Frauen haben dann einfach auch ganz frech gesagt, ich gehe jetzt zu meiner Nachbarin Kaffee trinken. Und so, ne? Also das sind so Zugänge, so kleine solidarische Aktionen, die aber oft einen ganz großen Unterschied machen im Leben von Frauen.
Toll, ja.
Glaubst du, dass diese Art der Emanzipation auch Folgen hat für die Einzelnen? Kommt sie nach dem Kaffeetrinken nach Hause und muss eigentlich Angst haben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, so wie ich es erlebt habe, haben die dann inzwischen eben so eine Art von solidarischem Watchdog, sage ich mal, also so wirklich so beobachten und nehmen sich auch gegenseitig wahr in den Gruppen, dass es nicht mehr so einfach ist, auch für die patriarchalen Strukturen, auch für die Familienverbände, diese Frau dann sozusagen schlecht zu behandeln und auszugrenzen. Weil eben die Nachbarinnen dann davon erfahren und dann funktioniert natürlich auch wieder der soziale Code, dann erfahren es auch die anderen Familien und so weiter. Also da haben die, glaube ich, inzwischen schon in den Projekten, die ich jetzt vor Augen habe, wirklich sehr gute Strategien entwickelt, um um sich gegenseitig zu stärken und zu unterstützen und auch zu beobachten, wenn Gewalt passiert.
Ja, wie ein Kollektiv einfach.
Ja, total. Ja. Total.
Ja, ich glaube, das ist unsere Idealvorstellung. Manchmal träumen wir so davon, dass es wie so ein geheimes Zeichen gibt und dass, wenn in der Bahn oder so man sitzt und man Angst hat und man sieht, ah, das ist eine, die weiß, worum es geht, und wir gehören zum gleichen Mindset, so dass man einfach diese fremde Person ansprechen kann und sagen, oh, ich brauche Hilfe.
Total. Also ich glaube, ja, total. Ich glaube, da könnten wir zum Teil auch wirklich noch einiges lernen, glaube ich, ne, weil ich zum Beispiel habe ich einmal so die Gelegenheit gehabt, mit meinem Partner zusammen in Indien ein Projekt zu machen mit Frauen, in die sogenannte Nari Adalat Frauengerichte gegründet haben. Da ging es darum, dass die Frauen sozusagen bei Gewalt, die in den Familien passiert ist, haben die eine öffentliche Gerichtsverhandlung organisiert unterm Baum und dann halt eben auch die entsprechenden Würdeträger oder religiösen Autoritäten mit eingeladen und dann ganz offen mit sozusagen über diesen Fall verhandelt. Und ich fand das ganz genial, weil es so eine Art Schamumkehr war. Ne? Denn oft ist das so, das kennt ihr sicher aus eurer Arbeit auch, ne? Dass es dann die Frau ist, die sich schämt und sie ist die Treppe runtergestürzt und sie zeigt, ne, sie sagt, macht nicht offen, was ihr passiert ist. Und in dem Fall musste sich der Mann, der Täter, schämen, weil die ganze Community hat sozusagen saß um ihn rum und hat mitbekommen, was er seiner Frau angetan hat. Und da wurden dann auch so Art soziale Verträge geschlossen, dass sozusagen dass er seine Frau nicht mehr schlagen darf und dass die Frauen da jeden Monat hingehen und gucken, was Sache ist und so weiter. Und diese Art von öffentlich machen, ich glaube, das würde bei uns nicht genau so funktionieren. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass hier wirklich ein Täter auch dann zu so einer Gerichtsverhandlung kommt. Und doch,
der kauft sich frei, genau. Das kennen wir schon.
Ja. Genau. Und doch, also wir haben den Film dann mal bei einem Frauenfilmfestival gezeigt und da wurde gleichzeitig ein Film gezeigt über Stalking in Deutschland und das war interessant, die wurden sozusagen so nacheinander gezeigt und da praktisch dieser Stalking-Film endete total hoffnungslos auf eine Art, weil eben auch die Polizei, das ist ja gar nicht alles, das wisst ihr ja viel besser, ne, weil ihr hier in Deutschland sehr viel zu dem Thema auch arbeitet und auch viel mitbekommt, die Polizei dann eben oft nicht da war und so weiter. Und dann habe ich gedacht so, wie könnte man das denn übertragen, ne, was die indischen Frauen da gemacht haben, und dachte dann irgendwie, wie ihr gerade gesagt habt, ne, so eine Art Anti-Stalking-App oder sowas, ne, wo dann halt immer, wo eine Frau merkt, der Täter ist wieder hinter ihr her, wo man dann halt sieht, aha, das ist da, da gehen wir jetzt alle hin, kreisen den ein oder irgendwas in die Richtung von kollektiver Aktion. Und sowas lernen wir wirklich auch von unseren Partnerinnen, weil ich glaube, wir haben hier Strukturen, da würden manche unserer Kolleginnen im Ausland wirklich nur träumen davon, ne? Polizei und Justiz und so weiter. Aber wir wissen auch in Deutschland, nur 10% der Fälle kommen vor Gericht und davon werden, glaube ich, weiß ich nicht, nur 10% oder so überhaupt verurteilt, der Täter. Und wir haben hier tolle Frauenberatungsstellen und wirklich viel engagierte Zivilgesellschaft. Und doch denke ich manchmal so dieses einfache, solidarische Miteinander, das fehlt manchmal noch.
Es braucht einfach viel mehr Konsequenzen. Wenn ich 2 Minuten zu lang auf hier einem öffentlichen Parkplatz stehe, muss ich 20 Euro zahlen. Das ist eine harte Konsequenz für etwas, was niemandem wehtut. Und so viele Menschen tun so vielen anderen weh, vor allem Männer, Frauen. Und es wird sich irgendwie nie etwas ändern, wenn es keine Konsequenzen für die gibt. Ja.
Ja.
Oh Mann.
Ja,
total richtig.
Jetzt gehe ich davon aus, dass wir, die dir hier zuhören und die Zuhörerinnen vor ihren Endgeräten, wahrscheinlich die meisten nicht in die Situation kommen, mit Betroffenen direkt aus Kriegsgebieten, in Kriegsgebieten als Helferin unterwegs zu sein. Aber wie können wir Überlebende unterstützen, die vielleicht als Geflüchtete in Deutschland leben, die wir treffen, die wir in unserem Alltag treffen? Wie können wir behutsam oder unterstützend mit diesen Frauen umgehen?
Ich glaube, ein offenes Ohr haben und vor allem auch immer im Kopf haben, dass das passiert sein könnte, ne, dass sie sexualisierte Kriegsgewalt erlebt haben könnten, damit klar ist, dass da vielleicht bestimmte psychische Beschwerden, die die Frauen haben, physische Beschwerden auch daher herrühren kann. Die Frauen vermitteln an Hilfestellen hier auch in Deutschland, die dazu geschult sind. Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema, also wirklich auch viel, auch das, was ihr macht, ne? Das ganze Thema Gewalt gegen Frauen, sexualisierte Gewalt öffentlich machen, damit es eben nicht als so ein Seiteneffekt oder als unwichtig abgetan werden kann. Ich glaube, das ist schon mal sehr, sehr große Hilfestellung. Ja.
Wenn wir mit unseren sogenannten Hannas sprechen, das sind Betroffene, die bei uns im Podcast sprechen und anonym über ihre Erinnerungen und Erfahrungen erzählen, dann kommt irgendwann die, das Thema, hat man den Täter angezeigt, hat man das vor, ist das positiv verlaufen, war das eigentlich noch viel schlimmer, als man sich das vorgestellt hat. Gibt es die Möglichkeit bei Kriegsgewalt, bei sexualisierter Kriegsgewalt, da Täter anzuzeigen?
Es ist natürlich sehr viel schwieriger, also zumal dann, wenn der Täter eben die andere Kriegspartei war, eine Miliz war und so weiter. Aber es ist, das sagen wir auch immer wieder, oder unsere Kolleginnen auch zum Beispiel in Bosnien, im Kosovo, haben eben auch unterstützt, dass Frauen Aussagen treffen konnten und haben das gut dokumentiert und das dann unterstützt, dass zum Beispiel bei Kriegstribunalen oder beim Internationalen Strafgerichtshof oder in dem Fall auch beim Gerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, dass da dann solche Zeugenaussagen auch gehört werden können. Es gibt immer noch viel zu wenig Verurteilungen von Tätern, aber die internationale Strafgerichtsbarkeit erkennt eben sexualisierte Gewalt inzwischen an, sexualisierte Kriegsgewalt an als Menschenrechtsverletzung, als Kriegsverbrechen, manchmal auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und da ist es wirklich sehr wichtig, dass man das irgendwie gut dokumentiert und gleichzeitig die Frauen auch dann darin unterstützt, zum Beispiel, wenn sie selber so eine Aussage treffen wollen, weil es gibt auch Frauen, die sagen, ich will jetzt aussagen, dass sie dann auf Gerichtsstrukturen treffen, die sie nicht schon wieder retraumatisieren, also dass sie nicht fünfmal dieselbe Geschichte jeweils von einem neuen Gremium erzählen müssen. Da haben unsere Kolleginnen einfach wirklich schon sehr gute Unterstützungsmöglichkeiten geschaffen für diese Frauen. Genau.
Puh, jetzt muss ich erstmal kurz durchatmen. Ihr dürft gerne einmal auch kurz mit uns durchatmen. Wie können wir euch denn unterstützen? Wie können die Zuhörenden Medica Mondiale unterstützen, Sibylle?
Wir freuen uns immer über Unterstützung, zum Beispiel in den sozialen Medien, ne, uns zu liken, uns zu folgen, unsere Aufrufe zu Unterstützungsaktionen zu unterzeichnen, unser Thema zu verbreiten. Darüber freuen wir uns. Wir freuen uns natürlich über Spenden. Wir leben auch die Hälfte unserer Einnahmen haben wir über Spenden. Wir freuen uns darüber, wenn wir Feministinnen in Deutschland haben, die das Thema auch hier immer wieder in die Medien und in die Öffentlichkeit bringen, weil das habe ich ja vorher gesagt, das einfach zusammenhängt. Auch Arbeit, wie ihr sie macht, die praktisch auch Geschlechterstereotype dekonstruieren helfen oder die Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken, das ist uns einfach sehr wichtig.
Voll gut. Wir schreiben euch alles auch nochmal in die Shownotes rein. Da könnt ihr überall draufklicken und unterstützen übers Internet.
Genau. Du, Sibylle, hast du konkret oder Medica Mondiale insgesamt gerade Zukunftspläne, Wünsche, Dinge, die ihr erreichen wollt? Hast du da was im Kopf?
Eine Initiative, die unsere Kolleginnen im Kosovo und in Bosnien gemacht haben und die wirklich bahnbrechend ist für die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, ist, dass sie es erreicht haben, dass Frauen, die im Krieg vergewaltigt wurden, eine sogenannte Invalidenrente bekommen. Das war eben vorher so, dass das nur Veteranen bekommen haben, die ganz physisch einen Arm abhaben oder eine physische Verletzung haben. Das ist natürlich bei Frauen, die vergewaltigt wurden, schwieriger nachzuweisen, aber denen ist das gelungen und die bekommen nun tatsächlich eine monatliche Rente, die sie unterstützt finanziell und die aber auch gleichzeitig nochmal so eine Anerkennung gibt, dessen, dass ihnen ein großes Leid während des Krieges widerfahren ist. Und das, unsere Kolleginnen zum Beispiel im Nordirak interessieren sich sehr dafür, vielleicht solche Art von staatlicher Unterstützung und Rente auch für Frauen im Nordirak, die vom IS oder anderen Kriegsparteien vergewaltigt wurden, auch das für die zu erreichen. Das ist zum Beispiel ein Projekt, das wir natürlich weiter verfolgen wollen in nächster Zeit.
Weißt du das auch noch aus anderen Ländern? Ist es irgendwo auch noch so?
Ja, das sind wirklich die ersten beiden Länder, wo das bisher gelungen ist. Und das ist natürlich toll, diese Beispiele dann auch weiterzutragen, um zu sehen, ob das auch in anderen Ländern greifen kann.
Steht ihr dann auch dort oder eure Kollegin immer wieder vor diesem großen Berg der Beweispflicht?
Ja, das ist natürlich, das ist bei unseren Kolleginnen auch so und das haben die jetzt in Bosnien, im Kosovo ganz gut, das ist ihnen gut gelungen, finde ich, bei dieser Kriegsopferrente, die die Frauen erhalten, dass sozusagen jetzt, glaube ich, ein paar, drei, fünf ausgewählte Frauenzentren, die sozusagen die Beweise sammeln können und mit den Frauen, mit den betroffenen Frauen sprechen können. Das ist schon mal total gut. Trotzdem ist es auch dort natürlich so, dass die Frauen, auch diese Frauen, die die Kriegsopferrente bekommen, nach wie vor sich, also das nicht offen machen, sich verstecken müssen, weil die Behördengänge allein um diese Rente abzuholen oft sehr traumatisierend wieder sind. Da gab's zum Beispiel, hat eine Frau erzählt, dass dann jemand auf der Behörde gesagt hat, ach, du holst diese Rente ab, du bist auch eine von diesen Frauen, die die Beine breit macht, gemacht hat im Krieg. Also das, ne, das erleben ja Frauen, wenn man bei euch liest, die Hannah Berichte und so, das ist hier ja auch so und das ist natürlich dort auch nicht anders.
Vielleicht können wir abschließend, kannst du uns noch eine Frage beantworten? Wir haben nämlich in einem Interview mit dir gelesen, da möchte ich dich jetzt zitieren. Du hast nämlich gesagt, wir sind frei, wenn keine Frauen mehr unterdrückt werden. Und jetzt frage ich dich ganz einfach, wie erreichen wir das?
Das schaffen wir nur, wenn wir die Menschenrechte und damit auch die Frauenrechte als unteilbar ansehen. Das heißt, dass sie nur dann funktionieren, wenn sie für alle Menschen funktioniert, für alle von uns und wenn wir uns alle mit größter Vehemenz dafür einsetzen. Ich habe da manchmal so ein Bild vor Augen von einer großen Tonschale und wenn an einer Stelle ein kleiner Riss auftaucht und wir nicht reagieren, dann wird der Riss tiefer und dann wird an einer anderen Stelle ein Riss auftauchen, dann entstehen Löcher und irgendwann bricht das ganze Gefäß auseinander. Und ich finde, wir können das überall beobachten, wo patriarchale, totalitäre Strukturen entstehen. Zuerst werden die Rechte von zum Beispiel queeren Personen oder von Minderheiten beschnitten. Dann werden Frauenrechte beschränkt. Dann werden Oppositionelle unterdrückt oder mundtot gemacht. Und am Ende ist die Demokratie und sind die Menschenrechte tot. Und die Schale ist zerbrochen. Und deshalb sind wir bei Medica Mondiale überzeugt, wenn wir uns alle zusammenschließen, können wir die Welt verändern. Nur gemeinsam mit ganz, ganz vielen Verbündeten können wir sexualisierte Gewalt und Machtverhältnisse, die Frauen und viele andere Menschen unterdrücken und verletzen, bekämpfen.
Kollektiv, ja.
Das Kollektiv, genau. Ja. Aber wir brauchen Mitstreiter und Mitstreiterinnen und da brauchen wir auch Männer, Non-Binäre, wer auch immer. Es muss sozusagen wirklich ein gemeinsamer Kampf sein.
Ja. Hey, danke Sibylle für deine Zeit und deine tollen Worte heute. Ich hoffe, sie kommen in viele Ohren. Falls ihr uns eine E-Mail schicken möchtet, dürft ihr das jederzeit machen an mail@thesirenscollective.com. Ihr könnt in unser Archiv jederzeit einen Eintrag machen. Ihr könnt Medica Mondiale unterstützen, auf Social Media allen folgen. Ihr könnt unsere Beiträge liken und teilen. Wir freuen uns über euren Support. Danke, dass ihr zugehört habt. Und Lise, danke an dich. Wir hören uns in der nächsten Folge.
Vielen Dank euch beiden. Bis bald.
Tschüss.